Hallo, hallo beim Impulssender. Wir sind wieder zusammengekommen, um einen Film zu besprechen. Ihr wisst natürlich alle schon welchen, weil ihr den Titel des Podcasts gelesen habt. Aber wir machen es spannend und ich stelle zuerst mal die Mitpodcaster vor. Ich bin Tim und mit dabei ist Ben.
Hallo.
Und Phil. Was ist denn jetzt los?
Haben wir Phil verloren?
Phil? Das war so gut.
Ich hab mich auch gemutet. Ich hab mich gemutet.
Okay.
Und hallo. Dabei habe ich so.
Nein,
dabei
sag ich jetzt nochmal und hallo. Phil. Oder sagst du nochmal ganz energisch hallo. Und Phil.
Hi.
Das war sehr energisch.
Sehr energisch.
Ja, sehr energisch.
Ich habe auch lange geübt.
Das klappt gut. Wir haben ein paar Ausfälle. Aber ansonsten sind wir zuversichtlich, dass wir doch noch drei Worte rauskriegen. Und wir wollen heute den Film The Harder They Fall besprechen, wie ihr alle schon gelesen habt. Jetzt mache ich den Witz mit Humphrey Bogart von 1957, ein Boxfilm. Nein. Sondern.
Heute ist er schon lustig,
ne? Ich glaube, das ist der modernste Film, den wir je besprochen haben. Also, ich meine jetzt.
Glaube ich auch.
Ja. Auch
der aktuellste,
ja. Das meine ich ja mit modernste. Also.
Ach so.
Nach dem Release-Datum sozusagen. Obwohl, näher Star Wars. Wir haben ja Star Wars immer direkt im gleichen Monat dann noch besprochen. Aber bis auf Star Wars ist es der aktuellste Film, den wir je besprochen haben. Und der Film ist im Herbst auf Netflix erschienen. Und Phil hat ihn sich gewünscht. Und deswegen muss Phil jetzt die Einleitung machen.
Ja, willst du direkt in den Film schon einsteigen?
Ich weiß nicht, vielleicht erstmal, warum hast du ihn dir ausgesucht? Oder
warum?
Wir können auch direkt in die
Also
die Produktionsnotizen einsteigen.
Ich bin froh über jeden Western, der heutzutage noch gedreht wird und rauskommt, weil ich liebe Western. Und als ich den Trailer hierfür gesehen hatte, habe ich mir gedacht, der Cast sah großartig aus. Also Idris Elba und Regina King finde ich eh immer super. Und so in der zweiten Reihe waren Gesichter, die ich zwar kannte, wo ich die Namen noch nicht immer so drauf habe, aber da waren einfach viele Leute, wo ich dachte, ja, die will ich sehen. Den Stil fand ich sehr ansprechend. Und ja, es gibt zu wenig gute Western. Deshalb müssen wir über den Film reden, damit den mehr Leute sehen. Wobei jetzt ist das Fenster wahrscheinlich schon durch, nachdem Netflix beurteilt, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht.
Also du meinst, es bringt nichts mehr, wenn wir jetzt noch 3 Leute mehr dazu bringen, den Film zu
gucken. Ja, genau. Das hätten wir direkt in den ersten 2 Wochen wahrscheinlich.
Oh, jetzt fehlen genau 3 Leute für den zweiten Teil.
Nein, einen Teil 2 wollen wir gar nicht sehen, sondern etwas Neues, Originelles, was auch einen ähnlichen Stil hat vielleicht.
Aber, ja, das stimmt.
Ja, ich habe so ein bisschen ein Problem mit den Produktionsnotizen hier, weil ich tatsächlich den Regisseur nicht kenne, James Samuel.
Das geht mir auch so. Ich habe es aber auch nachgelesen. Das ist auch sein erster richtiger Film.
Okay.
Und der ist, glaube ich, eigentlich auch Musiker.
Musikproduzent, oder?
Ja, so genau habe ich das jetzt gar nicht nachgeguckt. Nur gesehen, dass er auf jeden Fall bisher eher in der Musik unterwegs war und das jetzt sein erster Langfilm war.
Genau. Ja. Und würde ich sagen, dann reden wir direkt über die Schauspieler, oder? Also du hast ja schon 2
zumindest
bekannte genannt.
Also bei der Musik kann man vielleicht noch sagen, habe ich gelesen, dass Jay-Z da irgendwie maßgeblich für verantwortlich war. Also ich muss gestehen, ich kenne Musik von Jay-Z selbst ziemlich wenig. Ich kenne ihn, weil er erfolgreich ist, aber seine Musik kenne ich eigentlich gar nicht so wirklich. Aber also man merkt, dass der irgendwie ein moderner Typ hinter der Musik war.
Mhm. Genau. Das wird ja von ganz viel, ein bisschen Hip-Hop, glaube ich, ist da auch bei, aber auch Reggae und ja, ganz viel stylisches Zeug, sage ich mal. Was man eigentlich in einem Western nicht vermuten würde, was aber dem Film so einen ganz besonderen Stil gibt.
Ja, und was trotzdem, finde ich, unglaublich gut gepasst hat.
Mhm.
Also zu dieser Inszenierung von Western hat das richtig gut gepasst, fand ich.
Und dann kann man ja auch gerade sagen, das Intro, was wir eben kurz eingespielt haben, ist der Soundtrack davon, also der Startsong sozusagen. Und dann kommen aber in dem Film immer wieder verschiedene andere Songs drin vor. Also der Soundtrack besteht aus, wie das bei Soundtracks so ist, aus vielen Stücken.
Und aus Liedern.
Aber das sind halt oft ja sehr Instrumentalstücke und hier sind es halt Popsongs, kann man sagen.
Und wenn man der Soundtrack-CD glauben darf, dann hat der Regisseur James Samuel auch alle Lieder des Soundtracks selbst geschrieben.
Okay. Mhm.
Steht zumindest hinten auf der Packung. Habe ich gerade im Internet gelesen.
Alles klar. Ja, also ich habe auch gelesen, er ist Musikproduzent, aber Singer-Songwriter. Also ja. Kommt aus dem Musikbusiness.
Also er hat sie alle geschrieben und glaube ich nur ein paar selbst quasi performt. Aber ja, geschrieben sind sie alle von ihm.
Hm. Genau, seine Genres sind so, und das merkt man hier halt auch am Soundtrack, Alternative Rock, Hip-Hop, Pop, R&B. Ja, R&B habe ich eben vergessen, genau. R&B-Songs sind da auch einige bei. Genau. Was man auch noch sagen kann, der ist nicht nur Regisseur, sondern er hat auch das Screenplay geschrieben.
Mhm.
Und auch die Story, auch das Drehbuch, genau.
Ja.
Also ein Autorenfilm, kann man sagen.
Ja, genau, der sogar noch die Musik dann selbst geschrieben hat. Das ist schon selten.
So, die Produzenten kenne ich jetzt nicht. Ich lese einfach mal vor. Lawrence Bender, Sean Carter, James Lasseter. Reden wir doch über den Cast, weil da kennen wir einige von.
Ja, aber ja, weil die Produktionsseite ist mir echt alles. Also haben ihren Job alle gut gemacht, aber habe ich noch nie gehört. Muss ich mir merken, vielleicht für die Zukunft die Namen.
Ja, aber das merkt man schon, ist ja auch eine Netflix-Produktion. Da ist ja auch nicht alles irgendwie erste Riege Hollywood, was man da jetzt kennt an Namen. Also natürlich macht irgendwie Steven Spielberg, hat vielleicht auch schon mal was gemacht für Netflix, vielleicht irgendeine Serienfolge oder so. Aber man kennt eben nicht alle.
Nee, aber so haben zumindest auch mal andere Leute die Chance, sich zu beweisen.
Genau.
Und das haben sie getan.
Fangen wir an mit dem eigentlich der Hauptdarsteller, würde ich sagen. Und zwar heißt der Ned Love und wird gespielt von Jonathan Majors. Den kannte ich noch nicht, aber ich glaube, ihr kennt den, weil ihr Marvel eher kennt als ich.
Also aus Marvel ist er mir jetzt, dann habe ich vielleicht nicht aufgepasst.
Nee, sagt mir jetzt also auch nichts.
Ich kenne ihn aus auch einem anderen Netflix-Film, der glaube ich schon ein, zwei Jahre älter ist. The Five Bloods hieß der. Das war ein Film von Spike Lee. Da hat er eine von den Hauptrollen gespielt.
Okay. Was habe ich denn da eben gelesen? Loki? Ach, die Serie.
Ja, der Loki-Serie mitgespielt.
Ah, ich sehe es gerade. Ja, ich hatte eben gedacht, der hätte im Film Loki mitgespielt.
Ach ja, natürlich.
Einer Folge.
Ist klar, den Timekeeper. Stimmt.
Okay.
Achso, wo du jetzt über die Schauspieler bist, was man noch dazu sagen sollte, eventuell, so gut wie alle Charaktere, die in dem Film vorkommen, gab es ja tatsächlich wirklich.
Mhm.
Das sind alles echte Personen, die aber in diesem Zusammenhang quasi sich nicht kannten oder so, sondern die Story nimmt einfach bekannte oder weniger bekannte reelle Persönlichkeiten und wirft sie quasi alle in einen Topf, damit sie zusammen ein Abenteuer erleben können.
Sind alles sind alles irgendwie bekannte Leute, die auch aus dem Wilden Westen irgendwie bekannt sind, also auch aus dieser Zeitepoche. Ja. Und die werden aber sozusagen alle zusammengeworfen in einen Topf.
Genau.
Ich wage es kaum zu behaupten, aber so ein bisschen erinnert es mich an die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Weil da ja, das stimmt tatsächlich.
Als Konzept.
Ja, genau. Weil da ja die Figuren alle so aus dem viktorianischen England und so aus so Jules Verne-Abenteuerromanen und so zusammengewürfelt wurden. Und hier sind es aber echte Personen. Ich weiß gar nicht, ob alles echte Personen sind, aber ich glaube tatsächlich schon. Einen kennen wir auch aus, da kommen wir gleich noch zu, den kennen wir auch aus Watchmen. Aber dazu später mehr. Also Jonathan Majors spielt auf jeden Fall die Hauptfigur, ich sag's nochmal, Ned Love. Kann noch gerade jemand was zu Ned Love sagen? Ist der bekannt?
Also mir war keiner von den echten Leuten irgendwie bekannt. Das sind nur gesehen, alles halt irgendwelche mehr oder weniger bekannten Outlaws, aber.
Also tatsächlich der einzige Name, der mir was gesagt hat, und das ist auch nur, weil er einmal im Film genannt wurde, war Stagecoach Mary, also der Charakter von Sassy Bates. Das war die erste farbige Postzustellerin in den USA. Da habe ich irgendwann mal zufällig was drüber gelesen vorher.
Aber sie hatte ja wirklich auch dann später so so Pubs, oder? Also sie, oder? Also wie das hier im Film war.
Keine Ahnung.
Okay, aber das mit der Post, das habe ich auch gelesen. Ich hatte ein bisschen
was. Also ist der einzige Charakter, der mir vom Namen her was gesagt
hat. Das war so eine tüchtige Geschäftsfrau, kann man sagen.
Also, ja.
Ja. Ja, Ned Love gab es tatsächlich auch. Der hier steht, wurde auch. Verdammt. Ich habe es doch eben noch gehabt. Wurde auch Deadwood Dick genannt und spielte eben genauso im Wilden Westen da irgendwie eine Rolle, ein Cowboy. Der als Sklave geborene Love war nach dem Bürgerkrieg als Cowboy Rodeo-Reiter, Schlagwaffenschaffner, Rodeo-Reiter, Schlagwagenschaffner und Autor tätig. Also eine echte Figur. Dann habt ihr irgendeine Liste, nach der ihr vorgeht? Ich habe die nämlich nach Gut und Böse geteilt.
Ah. Ja, okay. Nein, wir können ruhig deine Reihenfolge nehmen.
Nee, aber du kannst jetzt schon, weil du.
Ich habe nur die Wikipedia-Reihenfolge.
Ja, okay, dann machen wir die Wikipedia-Reihenfolge.
Dann da kommt als nächstes Idris Elba.
Ja.
Als ich habe am Anfang mal Rufus Beck verstanden.
Ja, ich auch.
Aber er heißt natürlich Rufus Buck.
Rufus Buck.
Der große Antagonist zu eben Jonathan Majors.
Genau. Und den kennt wahrscheinlich jeder. Also weiß ich nicht, glaube ich schon. Also er ist schon sehr bekannt.
Ja.
Zum Beispiel aus der Serie Luther, die sehr gut ist. War das nicht auch eine Netflix-Serie oder war das HBO?
Nee, das BBC.
BBC, okay.
Irgendwas.
Ah ja, stimmt, das spielt ja auch in London. Könnte schon BBC sein, ja. Genau. Idris Elba. Und der kommt ja ursprünglich wahrscheinlich auch aus The Wire, oder?
Tatsächlich.
Ja, natürlich. Ja.
Ganz großartige Rolle in The Wire, ja.
Und man erkennt ihn am Anfang, wenn man weiß, dass er mitspielt, erkennt man ihn schon, aber er taucht schon sehr früh auf, aber da sieht man nur so seinen Mund mit dem Vollbart. Ja. Aber wenn man ihn kennt, dann glaube ich, erkennt man ihn.
Ja, er hat halt eine sehr einprägsame Stimme, finde
ich. Ja, genau. Oh, wobei, ich muss sagen, ich habe den Film auf Deutsch geguckt. Und dann kommt die leider nicht so ganz zum Tragen. Er hat halt da auch eine tiefe Stimme, aber die Originalstimme ist schon sehr einprägsam, finde ich auch. Gut, dann geht's weiter mit Zazie Beetz. Und das ist die Barbesitzerin.
Die heißt Zazie.
Genau, die von euch gerade schon genannt. Zazie. Stagecoach Mary.
Stagecoach Mary, ja stimmt, das ist ja eine German-American Actress, das wusste ich gar nicht. Kennt ihr die von irgendwas anderem?
Deadpool.
Oh, Deadpool. Habe ich auch nicht gesehen.
mit der Superkraft Glück.
Glück ist keine Superkraft.
In Joker hat sie auch mitgespielt.
Ja, steht ja
Graf und die Freundin.
Ja, also, ja.
Und sie ist so die taffe Geschäftsfrau, die in dem Film wird es zumindest so dargestellt, eigentlich so ein Imperium an Pubs hat, oder? Nicht nur den einen, sondern sogar so eine, in mehreren Städten hat sie Pubs.
Ja, die gut auf sich selber aufpassen kann.
Ja.
Und die Freundin von Ned Love ist. Ja.
Sagen wir, sie haben eine On-Off-Beziehung.
Ja, kann man so sagen.
Und dann Regina King. Und da habe ich ja noch nie gehört.
Wer ist das denn?
Ja, bekannt natürlich aus The Leftovers. Zumindest zwei von uns dreien. Was ja schon ziemlich viel ist für The Leftovers in einer Runde. Und ansonsten natürlich auch von Watchmen, wo sie die Hauptdarstellerin ist. Und das ist jetzt die zweite von den drei Bösen. Die Guten sind ganz klar in der Überzahl. Es sind nämlich irgendwie 9 Charaktere und nur 3 davon sind böse. Natürlich gibt's da noch so ein paar Nebencharaktere. Ich meine jetzt so von denen, die oft vorkommen. Naja, sagen wir 3,5 sind böse. Vielleicht noch ein kleiner Randnotiz, weil ich gesagt habe, es gibt 9 Charaktere. Der Arbeitstitel des Films war ursprünglich The Notorious 9. Vielleicht als Anlehnung an die glorreichen 7, das habe ich nicht rausgefunden. Aber daher auch so die 9 Figuren, auf die ja hauptsächlich der Fokus liegt. Und sie ist so die zweite Hand, nee, wie sagt man, die rechte Hand. Die rechte Hand von Rufus Beck. Bug.
Ja.
Und sehr skrupellos vor allem. Ich habe sie gehasst in dem
Wobei Fall. Das aber tatsächlich, also auf so eine gewisse Weise sind fast alle da ziemlich, ziemlich skrupellos. Also ich finde, es gab nur wenige Charaktere, die wirklich im Zweifelsfall gut waren.
Ja. Also ja,
es waren halt alles Gangster.
Klar, das waren alles Outlaws in einer bestimmten Weise, aber ich finde, es war schon sehr deutlich, wer die Guten und wer die Bösen waren.
Ja, natürlich. Also ja, die.
Die Bösen waren die sich um Rufus Buck
ja.
gedreht haben.
Ach so!
Aber natürlich waren das alles zwielichtige Gestalten, das ist klar, ja. Vielleicht Stagecoach Mary nicht. Aber die anderen waren ja alles so Revolverhelden und Outlaws halt.
Ja. Bis auf den nächsten, Delroy Lindo, der war es ein Marshall? Ich weiß nicht, ja. Ein Mann ja. des Gesetzes spielt.
Genau. Ich kannte den auch, aber ich wüsste jetzt auch nicht woher.
Oh, aus ganz vielen
Filmen. Aus The Wire bestimmt.
Nee, aber der hat zum auch in The Five Bloods mitgespielt, wo Jonathan Majors dabei war.
Okay.
Ja, aber der macht doch schon, weiß ich nicht, seit den 80ern macht er, glaube ich, Filme. Also das ist so einer, den man auf jeden Fall immer wieder sieht.
Deswegen kenne ich den wahrscheinlich auch schon. Ich gucke gerade nochmal. Aber das ist der, den ich eben meinte, den man aus Watchmen kennt, denn der spielt ja den Charakter Bass Reeves. Und Bass Reeves ist ja der erste schwarze Marshall, das ist der aus dem Stummfilm.
Genau, ja. Richtig. Mhm. Hat bei Broken Arrow mitgespielt.
Das habe ich auch gerade gesehen, habe ich
ja der hat eine lange, also Blood Out fällt mir ein.
Kongo, da ist es wieder. Das mit den Affen.
Ja, okay. Malcolm X.
Mhm. Hier, der Keanu Reeves Al Pacino Film mit den Anwälten.
Okay.
Naja, ist ja egal.
Viel Theater gespielt.
Auf jeden Fall muss ich hier sagen, ich mag immer solche Charaktere, natürlich. Wie er spielt, solche bisschen älteren, die eine Weisheit durch Lebenserfahrung Aha. haben und immer so ein bisschen abgebrüht sind. Und das so ein spielt der halt.
Der ja, ist schon. Der war gerade lustig zusammen mit diesem jungen Maulrevolverhelden,
genau. ja.
Dessen Name mir jetzt natürlich nicht einfällt.
Habe ich mir aufgeschrieben, das müsste Bill Pickett gewesen sein. Da habe nämlich zu jedem einen Begriff hinzugeschrieben, damit ich sie mir merken kann. Und der habe ich Pistolero hingeschrieben. Also muss es Bill Pickett gewesen sein. Gespielt von Eddie Gagethi. Der mir tatsächlich.
Genau, der irgendwie so ein krasser Schütze ist und super schnell ziehen kann und so. Aber halt auch noch ein Kind irgendwie. Und so die, für den das alles immer noch eher so ein Spiel ist und der noch nicht so verinnerlicht hat, dass wenn es einmal schief geht, dann geht es vielleicht endgültig schief und dann war es das für dich. Und eben der Marshall, der ist schon lang genug unterwegs, um zu wissen, für diesen Quatsch da, für dieses Theater hat man gar keine Zeit.
Genau.
Und das macht einem nur Probleme.
Hat ja auch einen ganz coolen ersten Auftritt dann, der gleich der Marshall. Wo man seine, sozusagen seine Coolness und Abgebrühtheit sieht.
Ja.
Und dann, jetzt haben wir ja schon über Bill Pickett gesprochen. Das ist quasi dieser junge Pistolenschütze und Kunstschütze. Und dann gibt es noch
das Gegenstück vielleicht auf der anderen Seite.
Ja, okay.
Jericho Bill. Der gespielt wird von Lakeith Stanfield, den ich kürzlich gesehen habe in der Serie Atlanta. Genau. Hm.
Ja. Da spielt doch auch Sassy Beats mit.
Ja.
Und bei dem habe ich auch irgendwas gelesen, wo ich sagte, ach, da spielt er mit. Das muss ich gerade nochmal gucken. Und, Knives Out, genau. Bei Knives Out hat er mitgespielt, als den Detective.
Ja. Ja, guter Typ. Gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und war, glaube ich, auch in diesem Film, glaube ich, mein Lieblingscharakter auch. Weil ich die Art von dem, also weil der so ein gutes Mittelding hatte zwischen, was ich gerade schon über den Marshall gesagt habe, dass der, für den ist das alles kein Spiel und der macht schon was Nötiges, aber er ist nicht so weit draußen wie Rufus Buck oder Trudy.
Der war so der Ehrenhafte. Also er versucht,
glaube ich, unnötige Grausamkeit vermeidet er schon, aber wenn er halt eine Gelegenheit hat, eine Situation zu seinem Vorteil zu lösen, dann ergreift er die auch einfach.
Ja. Und dann fehlt noch der letzte von den Guten, die letzte von den Guten, nämlich Cuffy, also C-U-F-F-E-E, Danielle Detweiler, die Türsteherin, von der man erstmal denkt, das ist ein Junge. Also, niemand denkt das, wie hinterher einer von den anderen Charakteren sagt. Aber sie tut so, als wäre sie ein Junge.
Genau, ja. Die ja, halt den Eingang zu Marys Saloon kontrolliert und guckt, dass da niemand Stress macht.
Genau. Das waren dann aber erst 8 und dann gibt's noch einen 9. Das ist Willey Esco, gespielt von Dion Cole. Und der ist Sheriff und Bürgermeister. Und der wird von Rufus Buck rausgeschmissen aus der Stadt. Also es waren früher mal Freunde. Und der läuft dann so über zu den Guten, kann man sagen. Deswegen habe ich den jetzt hier auch unter die Guten geschrieben. Aber natürlich
ja, auch. Ja, wie das passiert, können wir ja gleich
sprechen. Genau. Ach, natürlich auch ein zwielichtiger Charakter.
Eine explosive Mischung.
Genau, und das waren eigentlich so die wichtigsten, würde ich sagen. Sei denn, ihr widersprecht mir.
Nö, ja, es gibt ja noch andere Nebencharaktere, die haben meist nur ein oder zwei Szenen, die sind ja nicht so wichtig.
Genau.
Und die haben auch quasi kein Gegenstück in der realen Welt. Nö, ich glaube, das reicht.
Dann steigen wir ein.
Ja, du hast ja schon gesagt, Freund, also der Film fängt an mit eben Rufus Buck, den man aber die ganze Zeit nicht sieht, wie er so eine Familie, die sich gerade zum Abendessen niederlässt, überfällt. Also er kommt zu deren Haus und ist eben eine Vater, Mutter, junger Sohn. Und er bringt vor den Augen des Jungen die beiden Eltern um. Den Jungen lässt er davonkommen, aber schneidet ihm noch so ein Kreuz in die Stirn. Und dann geht's, glaube ich, so in den...
Das ist ein Cold Open, ne? Und dann kommt der...
Genau, dann kommt der Titel.
Ja. Also der Junge sieht noch, dass einer von denen, die ihn festhalten, so ein Skorpion auf dem Handgelenk hat. Das wird dann gleich nochmal wichtig, weil der den dann sucht. Und was noch man erwähnen kann, ich glaube, er hat so ikonische goldene Pistolen.
Ja.
Also Rufus Buck. Daran erkennt man ihn dann auch später, glaube ich, wieder. Und natürlich an seinem Gesicht, weil man ja Idris Elba kennt. Beziehungsweise an der Stimme. Genau, also dann kommt das Intro. Das Intro ist genau der Song, den wir eben ganz kurz eingespielt hatten. Und mit so... Ja, was ist denn das für ein Style? Das ist auch schon sehr irgendwie bunt und knallig, kann man insgesamt sagen. Auch so der Stil so von den ganzen Gebäuden oder so ist mehr knallig bunt als dreckig. Also kein typischer Sergio Leone Western, wo alle verschwitzt und dreckig sind, sondern ja, alles eher sehr stylisch, mehr Tarantino-mäßig. Und so ist auch das
Intro. Ja, stimmt. Bis auf so ein kleines Zwischenspiel in einer sehr weißen Stadt. Genau. Ist das so, ja.
Genau. Und dann wird gleich eigentlich schon aufgelöst, wie der junge Ned, das war nämlich, hast du es erwähnt, dass das Ned Cole war? Love war?
Nee,
Ned
hab Love ich nicht. War. Aber ja,
der genau, Junge das, war nämlich Ned ja. Love, das weiß man ja auch da noch nicht. Aber jetzt sieht man sozusagen, wie er Rache nimmt an diesem Typen, der diesen Skorpion auf der Hand gemalt hatte.
Genau, weil das ist die Geschichte des Films. Wie Ned Love da Rache nehmen will für die Ermordung seiner Eltern.
Genau, also typische Western-Geschichte im Prinzip. Und er kennt auch diesen Rufus Buck mit Namen und er sucht ihn halt immer. Und er hatte auch schon mal mindestens einmal eine Konfrontation mit dem, glaube ich, oder? Also, oder er hatte sie nicht, weil der Marshal ihn vorher ins Gefängnis gebracht hat oder so. Auf jeden Fall, er weiß, dass das Rufus Buck war, der hinter allem
steckt. Ja, und die Rufus Buck Gang ist ja auch ein Ding.
Ja, genau.
Also das sind ja irgendwie eine bekannte Bande, die ständig Banken überfallen.
Dieser Skorpionarm-Typ hat sich in so einer Kirche versteckt und der macht, nachdem er ihn dann gekillt hat, macht er doch gegenüber dem Priester noch irgendeinen coolen Spruch, aber ich habe ihn wieder vergessen. Auf jeden Fall war es ganz lustig.
Der meinte, er kann ihn irgendwie abgeben, weil er ist irgendwie $5,000 wert, kopfgeldmäßig. Und dann fragt der Priester, warum geben sie ihn denn nicht selbst ab? Und dann meint Ned nur, ich bin 10.000 wert.
Genau. Und dann kommt so eine Umblendung, glaube ich, zu diesem Überfall auf diese Gang. Also das sind jetzt erstmal andere Charaktere, die auftauchen und die überfallen genau,
Wir lernen jetzt halt so nach und nach die Truppe der Guten kennen, ja.
Genau. Und das ist jetzt Bill Pickett. Wer ist denn eigentlich der andere? Habe ich vergessen. Vielleicht spielt er auch keine Rolle mehr. Auf jeden Fall der Pistolero ist da jetzt dabei.
Haben wir die eigentlich am Anfang vertauscht? Ist Bill Pickett nicht der Scharfschütze? Und Jim Beckworth ist der Junge?
Das könnte sein. Jetzt muss ich nochmal
gucken. Ich bin echt so schlecht mit Namen.
Weil ich meine, Pickett wäre der, also Spoiler, am Ende auf dem Dach ist und alle wegsnipert.
Ja, dann habe ich wohl einen unterschlagen, hä? Weil den anderen haben wir ja gar nicht genannt, den Scharfschützen. Stimmt. Das müssen wir jetzt klären. Stimmt,
wir sind ja dann zu Cherokee Bill übergegangen.
Ja, genau, dann gehört der Sheriff nämlich gar nicht zu den Neuen, sondern dann ist es... Wer ist dann der Pistolero, der Junge?
Jim Beckworth? Ist der das nicht?
Ja, kann schon sein. Ich hab den mir
doch,
nicht notiert.
Doch, okay. Das ist der.
Also, meine Damen und Herren, wir haben eben
völlig unsinnig erzählt. Das ist der Pistolero.
Jim Beckworth.
Genau.
Und Bill Pickett ist nämlich der andere dann, der in der Szene
mit dabei ist. Mit dem Gewehr, genau.
Genau. Ja. Also die treffen hier sozusagen erstmal aufeinander und klauen das Geld von der Gang, die eigentlich zu
Ich fand den Namen so geil, die Crimson Hood Gang. Und dann machen sich doch alle darüber lustig, dass sie ja pinke Hüte tragen, anstatt also pinke Tücher im Gesicht haben anstatt rote.
Genau.
Die Crimson Hood Gang.
Genau, da kommt ja dann auch noch Ned Love dazu.
Ja.
Ja, also sie nehmen einen gefangen von dieser Gang, der ja auch gar nicht so richtig eingeschüchtert ist von denen, weil er meint so, huiuiui. Wisst ihr überhaupt, wem er hier jetzt gerade sein Geld geklaut hat? Weil das ist ja auch so ein bekanntes Trope aus Filmen, dass Leute aus Versehen irgendjemandem Geld klauen und dann ganz tief in der Scheiße stecken. Aber es ist ja kein Zufall in dem Fall. Es geht ja genau darum, an Rufus Buck ranzukommen.
Genau. Und dann, ja, dann kommt eigentlich schon wieder eine Umblende nach der Szene und dann sind sie in der Stadt, in der dann Ned Love Stagecoach Mary trifft.
Genau.
dann in diesen Saloon.
Da lernen wir eben am Anfang Cuffy kennen, die da ganz, ja. die ist ja schon irgendwie klein und schmächtig, aber hat das Ganze irgendwie gut im Griff. Und wenn da irgendwelche Großmäuler reinkommen, da lässt sie sich nicht, genau. Da lässt sie sich nicht ins Boxhorn jagen.
Nimmt auf jeden Fall allen die Waffe ab.
Genau.
Ja.
Ja, und die kennen sich da auch nicht, Ned Love und Coffee. Aber dann legt, glaube ich, Stagecoach Mary so eine Tanzeinlage ein auch. Und dann sieht man sehr schnell, dass die beiden sich kennen. Und was ich eben mit On-Off-Beziehung meinte, sie ist gar nicht so gut, auf ihn zu sprechen.
Naja, das Off resultiert halt darin, dass er irgendwie regelmäßig Wochen, Monate weg ist, ja. um seinen Rachefeldzug da zu führen.
Genau, ja. Der also Rachefeldzug
ist jetzt kein On-Off im Sinne von, sie verstehen sich mal und verstehen sich nicht, sondern ist halt schwierig, wenn einer die ganze Zeit weg ist.
Naja, aber sie sagt ja schon die ganze Zeit, er soll sich verpissen. Das meinte ich eben.
Ja, natürlich, weil sie wütend ist, dass er ständig Wichtigeres zu tun hat als sie.
Ja, ja. Klar, also sie verstehen sich dann jetzt ja nicht so, aber dann doch wieder.
Ja, naja, aber doch.
Also sie verstehen sich so gut, dass er ihr einen Heiratsantrag machen will, aber wird dann unterbrochen von dem anderen Typen.
Au.
Jetzt weiß ich wieder nicht, war das jetzt Bill Pickett?
Das ist Bill Pickett,
genau. Weil der sagt nämlich, wir haben hier was von dem, den wir da gefangen genommen haben. Der hat uns was erzählt, komm mal in den Stall.
Komm mal in den Stall.
Genau.
Ja, und dann fragt er den ja.
Genau. Ja, beziehungsweise bevor das passiert, lernen wir ja die andere Seite kennen, oder?
Ach stimmt, der Zug kommt zuerst. Ja, du hast recht. Genau.
Das sehen wir dann nämlich hier Regina King mit der Rufus Buck Gang, die eben Rufus Buck befreien, der mit einem Zug von Ort A nach Ort B gebracht wird. Das weiß ich nicht mehr so genau.
Von Yuma. Das weiß ich. Der Zug kam aus Yuma, aber wo er hin sollte, keine Ahnung. Also eigentlich sollte ja, der Zug, also er ist, sollte ja sowieso
ist
nirgendwo
ja,
hin.
Ist ja auch nicht so wichtig.
Es war ja auch alles gestellt.
Ist ja auch gar nicht so wichtig. Sie überfallen eben diesen Zug dann. Und da, ja, also ich finde, das funktioniert sehr gut, wie am Anfang eben die ganzen, dass man für jeden Charakter so ein Gefühl kriegt, wie die drauf sind. Also sowohl bei Trudy als auch bei Cherokee Bill. Und am Ende eben auch Rufus Buck. Also wer hier völlig, völlig skrupellos unterwegs ist und alle umbringen will und wer gerne redet.
Also mit dem ersten meintest du Rufus, Buck und Trudy und mit dem zweiten Cherry Gebill, oder? Und jetzt du, Ben.
ich sagen wollte, sie töten ja niemanden Unschuldigen. Weil sie haben ja diesen Auftrag, tun sie nicht. Der Zugfahrer, gut, aber der war halt ein bisschen rassistisch in diesem Moment, den hätte ich wahrscheinlich auch erschossen, aber
das war schon so ein Charakterding für Trudy dann, dass sie ihn einfach direkt erschießt und nicht
war's,
also sie war ja jetzt nicht in Lebensgefahr.
Ja, das stimmt. Aber man weiß ja auch nicht, was solche Leute vorher mit ihr gemacht haben.
Ja, darum geht's mir ja gar nicht.
Nee, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur sagen, das Ganze war ja quasi gestellt. Sie hatten ja den Auftrag, diesen Zug zu überfallen. Und sie töten ja auch nur die Soldaten, weil sie von der Regierung beauftragt wurden, diese Soldaten zu töten, weil die zuvor irgendwo ein Dorf überfallen und die ganzen Bewohner erschossen haben. Also sie töten tatsächlich, mal von dem Zugführer abgesehen, niemanden, den sie nicht töten sollten.
Den sie nicht töten sollten, ja. Aber, also...
Und das waren auch alles irgendwelche Vergewaltiger und Massenmörder, diese Soldaten.
Ja, aber so wie es da passiert ist, Rufus Buck steigt aus seiner Zelle und sagt, bringt sie alle um.
Genau. Nein, er fragt ja erst nach einem Fahrer, damit die anderen, die damit nicht weiterfahren können.
Ja, aber Rufus Buck hat nicht den Auftrag bekommen. Da, also Ja, er hat ja einfach.
Ich denke schon, dass er weiß, er wurde ja offiziell begnadigt von der Regierung. Ich denke schon, dass er das weiß und auch wusste, dass er in dem Moment befreit wird. Das glaube ich schon.
Also selbst wenn ich dir den Punkt zugestehe, finde ich, macht die Art der Inszenierung trotzdem klar, dass es jetzt nichts ist, worüber er schlecht schläft.
Ja, und ich glaube, es gibt ja später auch noch Szenen, wo das auch genauso deutlich wird und da sind es tatsächlich Unschuldige.
Ja. Aber man also kann, das ist schon ein sehr brutaler Mensch.
Ja, und Judy ja, auch.
Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, ja, bei ihr glaube ich das, dass sie das genießt. Bei ihm bin ich mir fast gar nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, er denkt, er tut das Richtige.
Wie er später da den, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, wie er den verprügelt, der macht schon auch immer mehr als nötig.
Das ist richtig.
Oder den anderen, da schießt er doch auch einfach, der da nicht mitmachen will oder in die Stadt. Der einfach nur.
Ja, aber das macht er nicht, weil er es genießt, sondern weil er in dem Moment glaubt, dass das der einzige richtige Weg ist. Wie gesagt, ich glaube, also er ist durchgeknallt.
Ja, das würde ich schon
als
skrupellos bezeichnen.
Aber ich glaube also nicht, dass er im so Gegensatz zu Trudy das genießt, wenn er jemanden verprügelt oder erschießt. Weil bei Trudy also, habe ich das Gefühl, die mag das. Die findet das
so. Von den drei großen Bösewichten, die es gibt, ist er schon der, wo ich mir denke, uiuiui.
Also ich finde tatsächlich Judy schlimmer auch, aber wo ich finde, also ansonsten finde ich die Charakterisierung komplett richtig. Cherokee Bill hingegen hat eher so Haare auf den Zähnen und versucht so durch Labern alles vorwärts zu kommen und die anderen
beiden schießen einfach. Ja, der würde es auch, der wird es auch anders machen. Genau. Also er probiert es ja auch anders.
Ja, bei dem lernen wir auch später, dass sein ganzer Ruf, den er sich erarbeitet hat, ja quasi nur darauf beruht, dass er die ganze Zeit bescheißt.
Naja, was heißt bescheißt? Er weiß halt, welche Regeln wirklich wichtig sind, nämlich
zuerst
schießt, feuern, bevor der andere schießt.
Richtig.
Das ist die eine Regel, um die es geht.
Aber das ist ja nicht ehrenhaft.
Ja, aber er ist ja schon ehrlich in dem Zusammenhang, dass er das auch so sagt.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Genau. Ich mag ihn.
Ja, ich mag ihn.
Ich hasse es, wenn sie den Countdown zu langsam sagen.
Okay, also genau, also der Rufus Buck war in einem Safe eingeschlossen, um das nochmal kurz zu zeigen, also bildlich darzustellen, der ganz am Anfang des Zugs war und dahinter saßen ganz viele reiche Leute und die haben sich dann sozusagen da so durchgekämpft, kann man ja sagen. Den einen haben sie, glaube ich, den hat er ja noch mit dem Messer da irgendwie so.
Ja, den einen Helden, den es immer gibt, haben sie ja auch gesagt. Ah, du bist also der Held.
Genau, hat er irgendwie die Beine aufgeschlitzt. Und dann sind sie aber da irgendwie so durch und haben noch da den Sohn, glaube ich, mitgenommen vom General, der die vordere Tür bewacht hat, aber der einfach irgendwie 12 Jahre alt war oder so. Oder
15. Ja, bisschen überfordert.
Genau, und überfordert war. Und dann sozusagen haben sie sich da so reingekämpft, haben den erpresst, weil er sonst den Sohn erschossen hätte und dann sozusagen Rufus Beck da rausgepresst und dann aber auch, ja, erklärt, dass er eigentlich freigelassen wurde und dass sie den Auftrag haben, den General zu eliminieren. Weiß ich gar nicht. Sollten sie den wirklich töten?
Ja. Schon, ja. Die Soldaten, also das ganze Team sollte ausradiert werden, weil die quasi rogue gegangen sind und angefangen haben, sich selbst zu bereichern auf Kosten der Bevölkerung.
Aber ganz ehrlich, natürlich völliger Quatsch. Also würde ja nie so passieren, dass jemand von der Regierung oder vom Militär irgendwelche Ganoven einsetzt, um die eigenen Leute zu maßregeln, das wird irgendwie.
Ja, weiß ich nicht, ob die das.
Das kann man damit auch.
Das eben nicht also
das
bekannt
kann man
wird.
Auch anders machen.
Ja.
Ja. Ja, aber du willst doch, dass das bekannt wird, dass wenn die Leute da sich so krass daneben benehmen, dass es also du kannst sie ja ins Gefängnis schmeißen oder du kannst sie also.
Genau. Du willst ja den eigenen Ruf sozusagen wahren und dann musst du sie ja.
Ja, aber der Ruf bleibt ja gewahrt, wenn das gar nicht bekannt wird, weil dann weiß ja niemand, dass US-Soldaten irgendwelche Zivilisten erschossen.
Ach so, das kann natürlich sein, dass das gar nicht öffentlich bekannt war. Ja, okay.
Aber ja, auf jeden Fall sind sie jetzt alle tot, alle sind glücklich und der Zug durfte weiterfahren.
Ja. Und Rufus Beck ist vor allem frei, darum ging es ja.
In seinem Schlafanzug.
Genau, in seinem Schlafanzug. Also der hat so einen gestreiften Sträflingsanzug an, oder?
Ja, ein Teiler-Ding mit Klappe vorne.
Genau.
Ja, so. Und dann ziehen, kommt dann direkt, dass sie nach Redwood ziehen oder sind wir dann erst wieder in der Bar?
Ja, die Reihenfolge ist, glaube ich, in der Bar und dann lernen wir den Marshall kennen.
Und der geht mit Waffe in den Pub. Das ist der Einzige, der das einfach schafft.
Ja, hat ja eine Marke dabei.
Ja, aber die hilft sie
ja, aber das ist ja schon genau dieses Ding, der ist halt alt genug, um zu wissen, womit er, also wenn der jetzt irgendwie 20 und frisch seinen Stern frisch gehabt hätte, dann wäre er da wahrscheinlich nicht so selbstbewusst durch die Situation gekommen.
Ja. Ja. Und der will, ich sage immer Jim, das stimmt doch gar nicht, der heißt Ned, gell? Der will Ned Love festnehmen. So hat es zumindest erstmal den Anschein.
Ja, ist ja 10.000 wert.
Genau. Und ja, das artet so ein bisschen aus, das Gespräch, was die beiden führen. Und dann nimmt er ihn fest und bedroht ihn sozusagen und ja, droht auch damit, wenn jemand auf ihn schießt, dann schafft er es bestimmt noch, ihn zu erschießen. Also so eine Pattsituation und so kommen
Mexican
sie.
Stand.
Ja, mit 1-200. Wie viel dein Papst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon eigentlich ziemlich gewagt, finde ich. Funktioniert, glaube ich, nur im Film, weil irgendeiner dreht da ja immer durch. Je höher die Anzahl der Leute ist, die da so rumstehen. Und wie wir dann nämlich erfahren, wenn sie weg sind, war das ja nur ein abgekartetes Spiel, weil die beiden ja zusammenarbeiten. Richtig?
Ja, völlig richtig.
Genau, er hat ja diesen Gefängnispanzerwagen da dabei und lässt ihn ja dann, nachdem sie außerhalb der Stadt sind und nicht mehr gesehen werden, einfach wieder frei.
Ja. Genau. Ach, übrigens, wir haben ja eben die Szene im Stall abgebrochen, weil wir gesagt haben, es kommt zuerst eine andere. Den haben sie ja dann auch freigelassen, diesen Gefangenen von der Gang. Den haben sie ja nicht umgebracht oder so. Den haben sie wieder laufen lassen.
Richtig.
Und der kommt ja nachher auch wieder zurück zu
Buck. Nicht Beck. Ja, ist richtig. Und dann wollen die beiden ja quasi weiter und dann kommt auch der Rest des Teams sozusagen an, weil dann Mary, ihr Bodyguard und die anderen beiden Jungs aus Neds Team dann quasi auch ankommen und sich den Leuten anschließen, weil sie sich nicht abwimmeln lassen.
Ja, und sie es gemerkt haben, dass das wohl nur ein Plan war, um da wieder rauszukommen. Warum war das? Wofür war der Plan eigentlich gut? Damit Mary nicht wieder sauer ist, dass Ned Love doch schon wieder abhaut.
Ich glaube, er wollte auch nicht, dass sie mitkommt.
Dass die mitkommen.
Gefahr bringt,
ja,
das weil irgendwie sein. Weiß ich nicht.
Ja.
Dieser Beschützerinstinkt nervt sie, glaube ich, auch extrem.
Ja, es gibt ja ein paar Mal so Unterhaltungen zwischen den beiden. Wer meint, oh nein, das kann ich dir nicht erlauben, das zu machen. Und sie meint so, wie bitte?
Ich habe nicht um Erlaubnis gefragt.
Es geht hier nicht darum, dass du mir irgendwas erlaubst, junger Mann.
Ja.
Und kurz danach treffen sie doch jetzt. Ach so, jetzt kommt dann erst wieder ein. Jetzt kommen wir nämlich nach Redwood.
Oh, dieses Hin- und Hergespringen.
Ja, Redwood. Und da hat sich jetzt nämlich ein alter Freund von Buck breit gemacht. Also man muss vielleicht erstmal sagen, Redwood ist scheinbar so eine von Buck aufgebaute Outlaw-Stadt. So als, ja, Unterschlupf.
Unterschlupf weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Stadt, die ausschließlich von Schwarzen bewohnt zu sein scheint.
Ja, und auch von Outlaws, oder? Oder nicht?
Ja, ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass die, als er da aufmarschiert und sagt, hier, das ist die neue Steuer für unsere Verbrecherorganisation, dass die normale Bevölkerung da jetzt nicht so dahinter, also das sahen mir schon eher nach normalen Leuten aus.
Ach so. Okay, stimmt. Ja.
Die halt da ihr Tagesgeschäft weiterverfolgen wollen und eigentlich so ganz zufrieden waren damit, wie es läuft.
Ja, ich denke, das ist ja auch viel Zeit vergangen. Ich denke, da haben sich auch viele Leute neu angesiedelt, die vielleicht vorher nicht da waren, als die Gang da quasi noch das Sagen hatte.
Ja, genau. Also Outlaws ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Was ich eher so ein bisschen meinte, ist, dass so dieser typische Wildwest-Gedanke, ich kann mir irgendwo Land schnappen und da irgendwie eine Zukunft aufbauen. Und jetzt ging es ja irgendwie darum, dass dieser Traum eigentlich so ein bisschen endet, weil dann jetzt doch die Regierung alles reglementieren will. Und da ging es doch auch darum, dass sie das Land sozusagen jetzt...
Dass sie das für die Kolonisation freigeben
genau.
Und quasi verkaufen an die
Weißen wahrscheinlich. Und das, genau, dass es laufen wird wie immer, dass die Schwarzen halt einfach untergebuttert werden.
Ja.
und dass denen das einfach weggenommen wird.
Genau, und das ist so das, was da auch Buck sozusagen aufbauen will oder behalten will, diesen Ort der Glückseligkeit.
Und er hatte ja, als er gefangen genommen wurde, was auch immer, hatte er seinen ehemaligen besten Kumpel, Esco, das Kommando der Stadt übergeben. Und ja, der hat das natürlich ausgenutzt und sich gedacht, wenn ich hier schon Chef bin, dann möchte ich quasi wie Jabba Sahat in meinem Tempel sitzen und so viel Kohle scheffeln wie nur möglich, während die Stadt um ihn herum halt ja nicht mehr davon profitieren kann.
Ja.
Und das fand Buck jetzt nicht so lustig, als er das rausgefunden hat.
Naja, weil er die Kohle nicht gekriegt hat.
Ja, und weil die Stadt halt quasi nicht mehr floriert hat.
Oh, ich glaube, du siehst den Charakter allgemein ein bisschen positiver als ich. Ich glaube nicht, dass er irgendein Interesse daran hat, wie die Stadt floriert.
Ja, aber was man schon auch sagen muss, dieser Sheriff-Bürgermeister, das ist ja auch schon so ein richtig schmieriger Typ. Also der ist ja
einer riesigen Villa mit 40 Zimmern und...
Ja, um Gottes Willen. Ich wollte nur dem Bild entgegentreten, dass er jetzt die Stadt irgendwie schlimmer behandelt hat, als Buck es tut. Also weil Buck kommt ja da rein und sagt, und ihr gebt jetzt noch mehr Geld ab als vorher.
Genau.
Nee, aber jetzt geht
es nicht. Und sobald es einer traut, es war ja nicht mal, als dann da in Anführungszeichen dagegen gesprochen wird, es wurde ja nur gesagt, naja, nee, also so viel, puh, das ist eine ganz schön absurd hohe Summe, guck uns mal an.
Ist es aber auch gewesen, tatsächlich. Gerade für die Zeiten sind $50,000 ja Millionen.
Ja, eben. Also ich glaube jetzt nicht, dass Esco die Stadt mehr ausgepresst hat, als es Buck tun würde. Er will halt jetzt wieder Kalif anstelle des Kalifen sein.
Ja, aber er wird halt auch so als Feigling dargestellt. Am Anfang sitzt er so bei seinem Braten, bei seinem Steak und hält große Reden.
Führt die Unterhaltung, bis man merkt, dass
Buck
sitzt ihm noch gar nicht gegenüber. Er übt nur. Ja.
Und dann kommt jemand rein und sagt, ach, komm doch mal raus.
Ja, die Wachen, seine Wachen, die ihm dann sagen, dass Buck ihn sehen will und dann sagt, ja, nee, jetzt nicht. Aber die Wachen sind dummerweise schon auf die andere Seite gewechselt.
Genau.
Ja, und dann verprügelt er ihn halt richtig, richtig übel.
Ja.
Und hört auch nicht auf, als es schon vorbei ist.
Ja, ich hätte sogar gedacht, der ist tot am Anfang, weil der... Hat ihm ja voll in die, hat ja die Zähne ausgeschlagen.
Hat dem nicht die Goldzähne ausgeschlagen, die er sich quasi von dem Gold der Stadt gemacht hat?
Er hat auch noch den Kindern dann gesagt, sie sollen sie einsammeln.
Guck, das ist voll nett.
Genau, und dann lässt er ihn aber laufen, er tötet ihn nicht, weil sie alte Freunde sind.
Ja, gibt ihm noch eine Chance wegzugehen, genau.
Und da vorher kam ja noch diese Szene, als er den anderen einfach erschießt oder erschießen lässt. Ich weiß gar nicht mehr, der dann eben selbst Einspruch erhebt wegen diesen hohen Steuern.
Dass sie die ich glaube tatsächlich, er ist verrückt, weil er schießt ihn ja auch nicht mit so einem zynischen Lächeln oder so einem Lachen oder so, sondern er schießt ihn und sagt dann am Ende noch Rest in Peace. Also ich glaube, er meint das auch ernst.
Psychopath
Genau, richtig. Aber ich glaube nicht, dass er bösartig im Sinne von... So wie Trudy, ja,
aber das ist doch das noch gefährlicher.
Da weiß man, ich weiß.
Bei einer wie ihr weiß man wenigstens. Aber der ist so einer, der hat wahrscheinlich nicht mal erhöhten Puls, wenn er nicht einfach erschießt.
Ja, du bist halt im Weg. Das ist halt, ja. Für ihn ist das der logische
Schritt. Und er sagt ja auch da hier, also hier, die Steuer wird jetzt eingetrieben und wer nicht bezahlt, das Haus wird angezündet. Also es geht ihm nicht um Redwood.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, er möchte...
Der wäre völlig fein damit, wenn die Stadt menschenleer wäre und nur er und seine Gang da sitzen, solange das Finanzielle stimmt. Dann hat er da sein kleines Königreich.
Aber über wen regiert er denn dann?
Ah ja, da wird schon wieder jemand nachkommen. Das ist ein Problem für den Zukunftsbank.
Ja, wie gesagt, ich sehe den Charakter anders. Ich glaube tatsächlich, dass es ihnen darum ging, da so eine Art Rückzugsstätte zu bilden, wobei er aber bereit ist, jeden Schritt zu gehen, der dafür notwendig ist, egal was das für andere Leute bedeutet. Aber ich glaube, sein großes Ziel ist tatsächlich, dass das da eine, eine funktionierende Stadt ist, wo farbige Menschen sich zurückziehen können, um eben, ja.
Also ein Psychopath mit Vision.
Ja, schon. So ein bisschen. Ich glaube, sein Ziel ist schon ehrenhaft, aber er sieht halt nicht, dass er dafür den falschen Weg geht.
Ach, sein Ziel ist, König zu sein.
Glaube ich nicht.
Guck ihn dir doch mal an.
Hab ich.
Natürlich ist sein Ziel, König zu sein. Der fragt doch die Leute nicht seid ihr dabei?
Ja, das muss er ja nicht.
Weil das ist besser für uns alle.
Nee, das erkennt er ja nicht. Er sieht halt nur das Ziel und sagt, ich brauche euer Geld, dann kann ich das machen. Punkt.
Der ist bereit, das alles niederzubrennen, wenn es nicht so läuft, wie er es will.
Ja, und dann baut er es wieder neu auf. Das hat er beim ersten Mal anscheinend auch gemacht, weil das ist ja seine Stadt. Mhm. Wenn etwas nicht funktioniert, musst du es verbrennen. Und dann baust du neu, bis es funktioniert.
Okay.
Wie im richtigen Leben.
Das war auf jeden Fall die Szene.
Willkommen in den ersten 20 Minuten des Films.
Nö, wir sind schon ein bisschen weiter.
Ja, es war schon ein gutes Stück, das stimmt.
Genau. Also, ach so, das kann man vielleicht auch sagen. Also, der lässt sich durchaus Zeit mit den Szenen. Der ist ja auch sehr lang. Ich glaube, 140 Minuten oder
139. Ja, 139, ja.
Ja.
Geht schon lang, aber ist nicht langwierig.
Finde ich.
Das passiert auch nicht so lange.
Passiert vor, immer was.
Ja, genau. Er lässt sich halt Zeit mit dem, was er erzählt. Es ist nicht so, dass es langweilig wird, genau.
Ja, und ist jetzt auch, also ich finde, es gab hier nicht so Szenen, wie das so in den Sergio Leone-Western waren, dass sich Leute irgendwie 5 Minuten lang gegenseitig in die Augen gucken.
Angucken,
genau. Die Kamera immer von einem auf den
anderen. Was man ja, wovon ich gar kein Feind bin, ich mag das ja, aber ich kann verstehen, wenn Leute dann irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, ja, geht's hier irgendwann nochmal weiter, weil ich finde das gerade nicht spannend. Aber so ist das hier gar nicht. Da ist kein Leerlauf.
Mhm, ja. Gut, aber weiter. Denn jetzt sind wir wieder zurück bei den, ich nenne sie mal die Guten, die ja sozusagen jetzt den Plan haben, nach Redwood zu gehen und da aufzuräumen, insbesondere Buck zu killen. Und da treffen sie jetzt eben diesen aus der Stadt gejagten Sheriff-Bürgermeister, der auf so einem Wagen angefahren kommt. Und ich weiß gar nicht mehr, schicken die den jetzt erstmal wieder weg und lassen ihn ziehen oder bleibt er jetzt schon bei denen? Weil später kommt er nochmal, oder?
Geht, glaube ich. Ja, wobei, nee, der sitzt ja, glaube ich, am Ende, also später bei denen.
Ja, später besorgt er ihnen ja die Waffen. Der hat ja, weiß ja, wo diese Waffenverstecke sind von Buck. Aber ich weiß, ich wusste jetzt noch nicht mehr, ob das jetzt schon passiert oder ob das später nochmal wiederkommt.
Bin ich mir jetzt auch gerade unsicher.
Ist auch nicht so wichtig, er schließt sich ihnen jetzt letztendlich irgendwie an.
Ja, und was, genau, besorgt ihnen Waffen und Dynamit und so.
Genau. Also, sie sind jetzt gut aufmunitioniert.
Ja.
Aber jetzt hat Stagecoach Mary die Idee, da müssten wir jetzt erstmal ein bisschen Aufklärung betreiben in der Stadt. Also, die gucken jetzt da schon quasi drauf. Die sitzen jetzt nachts da auf den Höhen und gucken, wie man so New Mexico, so braune Erdfelsen da sieht. Gucken sie jetzt da runter auf so eine Ebene. Und sehen da unten so die Lichter der Stadt. Und Stagecoach Mary hat die Idee, da jetzt mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Dass sie jetzt da hingeht sozusagen und tut, als wäre sie hier die Saloonbesitzerin, die da auch irgendwie investiert.
Noch einen weiteren Saloon einfach aufnehmen will, weil sie macht das ja gut.
Und
dann profitieren beide davon. Genau. Win-win.
Weil sie ja Geld dann da lässt.
Ja. Und der Plan funktioniert keine 2 Sekunden.
Der Plan funktioniert keine 2 Sekunden, aber was mich da ein bisschen gestört hat, ich wollte natürlich nicht, dass sie stirbt, aber dadurch, dass sie jetzt eine Hauptcharakterin war, war jetzt diese Skrupellosigkeit nicht so sehr da, wie sie jetzt vielleicht bei einem Nebencharakter da gewesen wäre. Also wisst ihr, also die wurde ja jetzt nicht einfach erschossen. Bei einem anderen hätten sie die vielleicht einfach erschossen, wenn das jetzt, ja, irgendjemand
gewesen wäre. Aber sie ist halt eben die Freundin von Ned Love. Das ist ja schon praktisch, so jemanden zu haben.
Das stimmt schon, ja. Dass man sozusagen dann nochmal ein Druckmittel hat, ja. Wenn man Angst vor dem hat. Und so verwenden sie die ja auch als Druckmittel. Ja. Also eigentlich war das tatsächlich dumm, dass sie dahin gegangen ist. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie die Freundin von Ned Love war. Das war mir gar nicht klar, dass sie das wissen.
Ja, aber eigentlich fand ich die, ich fand den Plan eigentlich gar nicht so schlecht.
Wenn sie es nicht wussten, dass sie die Freundin...
Ja, und selbst wenn, also wir haben ja vorhin schon gesagt, so der On-Off-Beziehung, vielleicht hätte sie es ja verkaufen können. So, dass sie einfach fertig ist mit ihm.
Ja, okay, aber das ist dann schon schwierig. Wenn die überhaupt nicht mit ihm in Beziehung gesetzt gewesen wäre bei denen, dann wäre es, glaube ich,
ja,
eher ein Plan gewesen.
Aber es ist halt am Ende so, es ist ein Western.
Genau. Also es muss ja jetzt auch in eine Situation kommen, dass da noch
was passiert. Genau, dramatisch.
Genau. Ja. Und sie spricht sozusagen vor Buck und wird dann von Judy K.O. gehauen mit dem Gewehrkolben, glaube ich.
Ja.
Nachdem Buck ihr einfach so zunickt. Denn er fand die Geschichte nicht so überzeugend.
Ja, und da erzählt Trudy ihr dann hinterher auch so eine Geschichte, wo man merkt, okay, die hat wirklich schon von frühester Kindheit an einen Schuss weg, weil sie doch da erzählt von ihrer kleinen oder großen Schwester, weiß ich nicht mehr, die irgendwie von einem anderen Kind mal mit einem Apfel oder sowas beworfen wurde, also irgendwann so ein dummer Kinderstreich. Und also sie hat die einfach umgebracht.
Genau.
Ja, hat ihr die Kehle aufgeschnitten.
Ja. Als Kind.
Ja.
Ja, passiert halt, ne?
Also ganz klar auch eine von den Guten.
Würde ich jetzt sagen, also ich sehe sie ja nicht so als bösen Charakter. Nein, die ist einfach. Die ist fertig. Hier stimme ich davon ganz zu. Sie genießt das ja auch. Sie, auch wenn sie darüber redet, ihre Augen leuchten ja richtig. Also, nee, sorry. Sie
ja, halt, die geht da richtig auf drin.
Ja.
Ja. Wie gesagt, die habe ich auch gehasst. Von Anfang bis Ende. Aber so richtig.
Hast du sie noch mehr.
So richtig beeindruckt ist ja Stagecoach Mary nicht, oder?
Nö. Keine Ahnung, ob sie damit gerechnet hat oder dass so eine 50-50 Chance war, aber sie ist auch nicht wirklich überrascht, ja, als es passiert.
Sie wird dann da in so einen Käfig gesperrt, als dann nämlich Ned auch in die Stadt kommt, wird er dann zu ihr gebracht. Weil er geht dann in die Stadt, weil sie ja nicht wieder zurückgekommen ist.
Ja.
Und da gibt's das erste Aufeinandertreffen von Cherokee Bill und hier wer ist der andere?
Jim Beckwith.
Nennen wir ihn Jim.
Ja, Jim Beckwith.
der ihn ja direkt zu so einem Duell herausfordert, weil ihm ja schon irgendwie 2-3 Mal gesagt wurde, ja, nee, es gibt hier einen, der zieht noch viel schneller als du. Und das kann er voll nicht abhaben. Und sagt dann, ja, komm, wir machen das jetzt. Und ja, ich fange gleich an zu zählen. Und er geht einfach weg.
Ja.
Und er kann es gar nicht fassen. Ey, nein, wir waren schon so weit hier. Was soll denn das? So funktioniert das Spiel nicht. Ich habe ihn jetzt herausgefordert. Wir müssen das jetzt machen.
Ja. Ja, und dann trifft eben in dieser Gefängniszelle dann Ned auch auf
Rufus.
Auf Rufus, genau, mir fiel der Vorname nicht ein. Und dann erpresst Rufus ihn, dass er hat ja jetzt eine Geisel. Und er soll ihm jetzt das Gold wieder besorgen, was er ihm geklaut hat. Und schlägt ihm eigentlich vor, dazu eine Bank zu überfallen? Oder ist es denn ihre eigene Idee? Ich glaube, das schlägt er dem sogar vor.
Ich glaube, er sagt sogar, welche Bank, ja, genau.
Genau. Und er hat irgendwie ein paar Tage Zeit. Und wenn sie das nicht schaffen, dann killt er eben.
Dann war es das mit Mary.
Coach Mary.
Genau, und er muss ja noch 10.000 oben drauflegen. Sozusagen, ja, als Zinsen. Auf die 25.000. Kann man mal machen. Ja, genau. Sie müssen dafür eine Bank in einer weißen Stadt, in eine White Town,
genau,
überfallen. Ja. Und in dem Moment als dann der Bildschirm gewechselt hat, war ich tatsächlich kurz geblendet.
Ja, das ist halt wirklich White Town. Das ist total, alle Gebäude sind strahlend weiß.
Ja, und die vor allem der Kies auf den Straßen.
Ja, der Boden alles weiß, ist einfach alles ist weiß.
Alles ist weiß. Also damit hätte man jetzt nicht unbedingt gerechnet, wenn man hört, in eine White Town.
Ja. Aber sie haben es ja dann dankenswerterweise auch nochmal hingeschrieben.
Ja. Ja,
das stimmt. Als der Name der Stadt Mayfield eingeblendet wird.
It's a White Town.
It's a White Town.
Ja, das haben wir auch vielleicht noch gar nicht so erwähnt. Also der Film hat ja eigentlich ausschließlich schwarze Darsteller. Und es gibt natürlich vorher schon irgendwie mal diese Soldaten, das sind Weiße, die sind aber auch nochmal kurz dabei. Aber alle von diesen Hauptdarstellern sind Schwarze und man sieht sehr selten Weiße. Und in dieser White Town, da leben jetzt halt Weiße
ausschließlich. Nur Weiße.
Ja, genau. Und das sind
halt alle sehr merkwürdig gucken, als die beiden da rein
kommen. So richtig angeekelt. Das sind halt alles Rassisten, halt alles so Schnösel. Vielleicht, die waren schon fast zu vornehm für den Westen irgendwie.
Ja, das
aber
war
das sollte
ja
das ja genau darstellen.
So dargestellt. Ja, genau. Da wird ja dann, also es reiten ja Ned Love und Cuffy da rein. Und kurz vorher wurde ja quasi bekannt, dass Cuffy eigentlich eine Frau ist. Obwohl das ja jeder wusste.
Bis auf Jim.
Ja. Was?
Bis auf Jim.
Ach ja, Jim wusste es nicht, genau. Genau, und dann muss sie ja quasi ein Kleidchen tragen, wenn sie da reinreiten und sie ist richtig begeistert davon.
Ja.
Und sie ist auch total gewohnt, solche Kleider zu tragen und solche Schuhe zu tragen. Man sieht es auch richtig an der Art und Weise, wie sie läuft, dass es ganz wunderbar funktioniert. Ja. Sie sich erstmal fast der Länge nach hinlegt. Fand ich sehr schön.
Aber dieser ganze Überfall, der hat mir sehr gut gefallen in der Bank. Erst dann mit ihr dann und ich habe mir den Ausspruch vom Ende gemerkt, woraufhin dann der Bankangestellte ihm geholfen hat, das Geld rauszutragen. Denn Ned sagt dann irgendwann, weißt du, man sagt immer, es ist unheimlich schwer, eine Bank zu überfallen, aber in Wirklichkeit ist es nur unheimlich schwer, niemanden dabei zu töten.
Ja.
Und dann trägt er ihm ja die Sachen raus bis ans Pferd.
Und dann bedankt er sich aber auch noch bei ihm, dass ihm beim Tragen geholfen hat. Das fand ich nett. Aber fand ich auch gut, dass Cuffy dann erstmal eine halbe Minute versucht, die Waffe unter ihrem Kleid rauszuziehen, weil da einfach 14 Lagen Kleid sind, die sie alle so hochraffen muss, damit sie endlich mit der Hand an die Waffe kommt, was sie halt auch überhaupt nicht gewohnt ist, weil sie sonst immer Hosen trägt.
Dann gibt's aber doch noch so ein bisschen eine Schießerei, aber da haben sie noch ein paar Leute als Ablenkungsmanöver. Und dann geht das eigentlich recht schnell über die Bühne.
Aber auch da, dann ist ja, wie heißt er jetzt? Pickett ist ja oben mal wieder auf dem Dach, weil er ist ja immer auf seinem Dach. Und schießt ja dann quasi auch auf die Wachen, aber bewusst auch jedes Mal daneben. Also sie wirklich gezielt haben sie niemanden getroffen. Sind nette Gangster. Die richten nur wirtschaftlichen Schaden an.
Ja, also es war eine schöne Szene, fand ich auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und ich dachte, danach treffen sie nochmal auf den Sheriff-Bürgermeister und dann erzählt er den erst von den Waffen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall bekommen sie von ihm die Waffen, weil jetzt haben sie eine richtige Armee, sozusagen.
Ja, und sie nutzen ja dann auch seinen Wagen quasi als Decoy.
Jetzt kommt ja der große Showdown.
Ja.
Der echt richtig, der geht da, glaube ich, fast eine halbe Stunde lang. Und ist trotzdem nicht so lang.
Nee,
man muss schon sagen, auch durch die Musikuntermalung ist es immer sehr angenehm zu schauen.
Ja.
Es ist halt stylisch. Der Plan war ja nie, das Geld zu bezahlen, denn das ist ja alles nur, ein Plan,
es geht ja darum, Rufus umzubringen.
Genau, Rufus zu töten.
Ja, sie wissen ja auch, dass er die Frau nicht freilässt, nur weil sie ihm jetzt das Geld bringen. Warum sollte er das tun?
Genau, er ist ja ein Psychopath, auch wenn du das anders siehst.
Nein, er ist ein Psychopath, aber mit hehren Zielen.
Ah, okay. wie gestalten sie das jetzt nochmal?
Sie packen
das Marshall, Geld auf den Wagen. Der Marshall reitet mit diesem Gefängnis Transporter-Dings in die Stadt und sagt, hier ist das Geld, aber bevor wir hier weitermachen, muss er irgendwie noch einen Plausch mit Cherokee Bill halten.
Ja, genau, komm mal mit.
Und dann schießt aus der Ferne der Scharfschütze der Guten eben auf den Wagen und bringt das darin befindliche Dynamit zur Explosion und dann geht's los.
Und den Typen, der daneben steht und
ja, ja, ich habe gerade versucht, mich zu erinnern, der hat irgendeine Unterhaltung vorher mit dem Marshall über rechten Arm, linken Arm, ich weiß nicht mehr.
Ja, ja.
Und dann
flatscht der Arm um Boden.
Ja, und er fragt noch, welcher Arm das jetzt ist, aber es ist nicht lustig, weil ich nicht mehr weiß, was die Rampe war.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber auf jeden Fall genau, man sieht dann den Arm auf sich die Gegend auf den Boden fliegen. Und da hat ja sozusagen der Marshall sogar Cherokee Bill gerettet. Aber gut, er konnte ja auch nicht auch alleine da weggehen. War ja, auch ja.
bleibt ihr mal kurz hier stehen.
Ich
gehe mal aufs Klo.
Ich werde mich kurz hinter diese Metallwand stellen.
Ja, dann
fahren sie mit dem wirklichen Wagen rein, auf dem auch das Geld ist. Das passiert ja auch danach. Also der Gefängniswagen war ja quasi nur zur Tarnung und danach, warum auch immer, keine Ahnung, einfach wahrscheinlich nur, damit sie ein paar Leute ausschalten können. Aber danach fahren sie ja mit diesem kleinen Wagen, wo die Waffen drauf waren, rein. Genau. Und da liegt ja dann das Geld drin, zusammen mit noch mehr Dynamit.
Ja. Um schon gleich zu zeigen, das kann jeden Moment in die Luft fliegen, euer Geld.
Genau, und dann ist die Kohle weg.
So, und dann kommt erstmal das Duell mit Jim und Cherokee Bill, oder?
Mhm.
Ihr habt es eigentlich eben schon erzählt. Sie zählen bis 3. Aber Cherokee Bill schießt vorher.
Genau. Schießt ihm einfach voll durch den Kopf. Durch die Wange und dann, ja. Oben wieder raus.
Ja, und sagt dann eben, warum sie zählen immer bis zum Ende oder so.
Warum zählen sie immer so langsam?
Ja, aber ja, so genau. Genau. Er hat wiederum nichts Ehrenhaftes, sondern es geht ihm darum, am Leben zu bleiben.
Genau, er ist einfach nicht der Schnellste, weil er schnell zieht, sondern weil er einfach immer zieht, bevor es eigentlich an der Reihe wäre.
Ist halt ein Pragmatiker.
Ja, richtig.
Wahrscheinlich mag ich ihn deshalb so.
Muss ja auch sagen, er ist ja auch derjenige von den Bösen, in Anführungsstrichen, der die meisten Guten umbringt. Er kriegt ja hinterher noch einen Kill.
Ja.
Auch unehrenhaft.
Ja, jetzt geht das Tohuwabohu ja los.
Ja.
Damit sozusagen. Weil jetzt gibt's viel Geballer. Stagecoach Mary, ich weiß gar nicht mehr, wieso die frei ist. Achso, die haben die schon rausgebracht, glaube ich, zur Übergabe oder so. Auf jeden Fall kommt es jetzt dazu, dass sie eben Judy verfolgt.
Genau.
In dem ganzen Tohuwabohu. In so eine Färberei-Werkstatt oder so rein. Da sind solche Bottiche.
Genau, wo die ganzen farbigen Tanks rumstehen. Ja. Das fand ich ein schönes Bild tatsächlich.
Ja. Und was kann man da sagen? Es gibt einen Kampf und letztendlich gewinnt Stagecoach Mary. Ich habe in irgendeinem Review gelesen, sie lässt Judy am Leben. Das habe ich aber ganz anders gesehen.
Ja.
Für mich hat sie den Schädel zerschlagen bis zum Erdmittelpunkt.
Oh. Okay, ich habe es auch so gesehen, dass es ja...
Ich auch, echt? Und das Ende des Films beweist das ja quasi noch.
Tut es das?
Oh.
Okay, kommen wir dann vielleicht später zu...
Ich habe wieder eine Post-Credit.
Echt?
Die gab es tatsächlich nicht. Das war die letzte Szene des Films vor dem Abspann.
Ja, okay, dann kannst du mir das ja dann erklären. Also ich hatte gedacht, ihr hättet ihr völlig den Schädel zerschlagen.
Also sie hat sie schon übel zugerichtet, aber ich glaube...
Aber sie hat sie nicht umgebracht.
Okay. Richtig. Nachdem sie halt K.O. war, ist sie weggegangen.
Na gut.
Ja, es gibt halt jetzt so den großen Schlusskampf, wo nach und nach, ich glaube, hier Esco stirbt auch noch.
Mhm.
Der
infiltriert den Palast.
Genau, schafft es da mit Dynamit noch ein bisschen Unheil zu verbreiten und wird dann aber von Rufus erschossen.
Gesprengt,
ja.
Also das war der Bürgermeister Esco, oder? Der frühere
Sheriff-Bürgermeister.
Ja, genau. Die haben nochmal zusammengekommen.
Die Crimson Hood Gang hat nochmal einen kurzen Auftritt.
Stimmt, da ist dann auch der wieder bei den
freigelassen. Aber wirklich nur kurz.
Ja.
Und was war denn eigentlich mit dem Scharfschützen? Die haben sich ja so ein bisschen hin und her duelliert dann auf dem Dach. Der eine, der hat ja einen von den zwei feindlichen Scharfschützen erstmal ausgeschaltet. Das hat man ja so am Anfang gesehen. Und dann gab es da, glaube ich, nochmal so ein bisschen hin und her Geschieße.
Ja, dann wurde hier Pickett auch angeschossen. Und ich weiß gar nicht, ob, also er hat wahrscheinlich den zweiten Scharfschützen erledigt, der wird wahrscheinlich nicht einfach so weggegangen sein, aber er geht ja danach runter in das Gebäude und trifft er auf
Kaffee
und plötzlich kriegt er einen Schuss in den Rücken
und direkt nachdem er sich noch so freut, dass irgendwie, weil eine Kugel auf ihn in der Brusttasche von der Münze aufgehalten wurde oder so.
Stimmt, ja. Genau.
Und genau dann schießt ihm Cherokee Bill in den Rücken.
Ja.
Und dann kommt es ja tatsächlich wirklich mal zu einem Quick Draw Duell.
Aber er ist auch da nicht grausam.
Nee, er schießt dann nochmal, um ihm das Leiden quasi zu verkürzen.
Ja, und redet auch so auf ihn ein und sagt so, ja, so alles gut.
Es muss halt so sein.
Das ja, genau. Schuld. Und wird dann aber von Kaffee erschossen und hat, glaube ich, die längste Todesszene des ganzen Films, weil er dann irgendwie noch so nach draußen, also stimmt, weil er so eine Wunde am Hals hat und er läuft dann irgendwie so nach draußen und
um ihn rum ist die ganze Zeit
ja, kann es gar nicht so richtig fassen.
Ja. Läuft dann aus.
Und das sehen dann auch der Marshall und Ned, die ja hinter so einem Karren saßen. Da gibt es ja auch noch so eine Szene, wo Ned dann sich eine Zigarre anzündet, während sie da irgendwo sitzen. Ich dachte erst, der will dann irgendwie mit Dynamit anzünden. Aber
irgendwas
da,
in die Luft jagen.
Genau, ja. Aber da passiert dann, glaube ich, gar nichts mehr. Es geht, glaube ich, einfach nur um den Coolness-Faktor. Der wird ja auch angeschossen.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, und dann gibt es noch das große Aufeinandertreffen. Natürlich alleine. Oh, es geht sonst niemand mit.
Nein.
Dass Ned eben zu Rufus geht. Ja. Und dann das große dramatische Finale einläutet.
Das tatsächlich anders ablief, als ich es erwartet hätte. Ich hätte jetzt entweder gedacht, die ballern sich über den Haufen oder prügeln aufeinander ein wie verrückt. Aber ja, sie reden ja mehr, als dass sie irgendwas anderes tun.
Ja,
die erklären Rufus, ja quasi die Geschichte des Films.
Genau, Rufus eröffnet ihm, warum er seinen Vater umgebracht hat, weil es nämlich deren gemeinsamer Vater war, der damals, als er Rufus hatte, ein ganz, ganz furchtbarer Mensch war. Und
Rufus Mutter?
Ja,
genau, er
hat die Mutter genau, umgebracht,
ja,
und hat ihn, also ja, war ein furchtbarer Mensch und hat dann irgendwann so zu Gott gefunden und eine neue Familie gegründet und war irgendwie lieb und nett, aber Rufus hat das nicht vergessen und hat dann eben da deshalb seine Rache irgendwann genommen.
Also war er sozusagen der gleiche Racheengel wie jetzt Ned war.
Ja, naja, also es wäre ja nur vergleichbar, wenn Rufus jetzt auch schon irgendwie sein Leben geändert hätte.
Ja, ja, hat er ja.
und Rufus will ja aber von Ned getötet werden. Und der weigert sich ja zuerst, aber halt nur zuerst.
Der Rufus sagt ja auch, er hat sein Ziel ja tatsächlich erreicht, weil sein Ziel war ja, dass Ned auf die schiefe Bahn gerät und zum Outlaw wird, weil es genau das ist, was sein Vater oder was ihr Vater verhindern wollte. Und dass seine Rache also war quasi in dem Moment
das Letzte zerstört hat, was sein,
genau,
Vater irgendwie was Gutes, sein Vater noch Gutes wollte. Geschaffen hatte. Ja.
Und das Kreuz hat er ihm auf die Stirn geschnitzt, damit er ihn wiedererkennt. Wenn es soweit
ist. Genau, wenn er zu ihm kommt, richtig, ja, genau. Voll schlau.
Eigentlich ein ganz netter Typ, der Rufus. Ich habe den, glaube ich, falsch gesehen.
Ja. Weißt du, und dann kommt da so eine komische Gang in deine Stadt, bringt alle deine Leute um, sprengt ein Gebäude in die Luft und hält sich dann noch für die gute Seite. Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja, zum Glück hat Trudy überlebt.
Bei dir ja nicht anscheinend. Ja, er tötet ihn halt, wie du gesagt hast.
Er tötet ihn halt und dann gibt's noch die Verabschiedungsszene am Ende, genau, sie begraben ihre Leute. Es gibt auch noch ein Grab, auf dem Ned Love steht, damit er ein neues Leben anfangen kann. Und dann reitet er mit Mary in den Sonnenuntergang und dann
fährt die Kamera zurück.
Und man sieht halt da noch so eine Gestalt in diesem, mit so einem Hut, den auch Trudy immer getragen hat.
Genau, die quasi wahrscheinlich weibliche Gestalt. Also man sieht quasi nur den Rücken und den Hintern und die Beine. Und sie hält halt diesen Bowler-Hat in der Hand, den Trudy vorher getragen hat. Und ich glaube, sie trägt auch ihre Klamotten, aber das weiß ich jetzt nicht mehr.
Okay, aber sie war ja tot. Wie konnte sie denn da?
Ja. Hast du nicht Ghostbusters gesehen?
Ah. Das ist ein Zombie-Western.
Ich habe das tatsächlich...
Geil!
Tatsächlich
Stolz und Vorurteile
zu. Tatsächlich überhaupt nicht auf Trudy bezogen, weil die für mich einfach ja tot war. Deswegen habe ich
da. Ja, aber wer sollte denn sonst mit
dem Bowler halt irgendjemand. Das wird schon irgendjemand sein.
Genau.
Mit dem gleichen Hut.
Irgendein Brite.
Ist halt die Fortsetzung angeteasert.
Ja, wahrscheinlich. Dann ist Trudy der Racheengel oder wie? Mal gucken. Es ist aber tatsächlich dumm, Feindam leben zu lassen. Die Mörder sind. Das ist ja schon sehr Mitleid. Mäßig.
Ja, aber sind doch die Guten, wie ihr immer also wie ihr immer behauptet. Naja,
zumindest den jemanden,
machen ja immer die Bösen sonst.
Zumindest jemanden, der so durch ist wie Trudy.
Ja, da verstehe ich aber auch nicht, warum der Sheriff oder der Marshall sie dann nicht einfach einkassiert hat.
Und das stimmt auch. Weil wenn
die wissen, dass sie noch haben, wer da noch am Leben ist.
Genau.
Und diejenigen dann
vielleicht sind sie auch einfach nur weg.
Außerdem ist sein Wagen ja in die Luft.
Vielleicht hat Mary gesagt, sie ist tot. Oder
vielleicht hat sie auch gedacht, sie ist
tot. Ich habe mich drum gekümmert.
Ja.
Ja, aber vielleicht hat Mary das genauso gesehen wie Tim.
Vielleicht.
Sie ist doch tot.
Ja. Ich habe da Hirnmasse gesehen. Aber na gut.
Hören.
Ja, das war's. Keine Post-Credit-Szene.
Nee, keine Post-Credit-Szene.
Eine Vor-Credit.
War ja auch so lang genug.
Das stimmt.
Ein guter Film. Also wer ein bisschen was mit Western anfangen kann und kein Problem damit hat, wenn die ein bisschen moderner inszeniert sind.
Ja. Fand ich auch. Also ich habe so manchmal gedacht, vielleicht ist es ein bisschen zu viel Swag.
Wie die jungen Leute sagen.
Da waren schon alle extrem mega cool. Und so dandyhaft extrem gut gekleidet. Ja. Es war schon, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass es halt ein Musikvideo war. Der Regisseur war Musikproduzent und er hat ein Musikvideo gemacht. Also Style stand hier schon sehr im Vordergrund.
Das stimmt, ja.
Aber ich fand's gut.
Ben, du musst auch noch sagen, dass du es gut fandest.
Ich fand den gut. Ich finde es schade, dass Rufus am Ende verloren hat. Nein, eigentlich hat er ja nicht verloren, er hat ja gewonnen. Er hat ja selbst gesagt, er hat alles erreicht, was er machen wollte.
Ja.
Ha, siehst du, alles gut.
Ja. Hätte Cherokee Bill überlebt statt Trudy, dann
wären alle erschossen worden von ihm.
Wäre es ein 5-Sterne-Film gewesen.
Weiß eigentlich jemand, ob der da eine Agenda hatte, dass das alles schwarze Darsteller waren?
Oh, glaube ich, so von der Inszenierung des Films her würde ich sagen, dass es schon wichtig war, hier eine schwarze Geschichte zu erzählen.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Also, weil es kam ja schon auch in der Story, also das mit White Town, das war ja nicht zufällig. Dass es auch so überinszeniert war dann.
Ja, genau, also so aber drüber, das hat ja dann schon wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen dadurch auch. Also man hätte das ja auch, also das war ja auch Style.
Naja, aber es ist ja kein gritty Western so.
Ja.
Aber schon, also auch der Zugüberfall, ich finde, es klang schon immer wieder durch, dass es hier drum geht, dass Schwarze mal die Akteure sind und die,
das glaube ich auch,
die Leute, um die es geht und dass da jetzt halt mal die Weißen an der Seitenlinie stehen und einfach nicht relevant sind.
Das fand ich auch und das ist mir auch aufgefallen. Also mir ist das aufgefallen, dass ich dachte, das ist ja eigentlich unrealistisch, dass da nur schwarze Charaktere vorkommen
Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, aber so kommt sich ja dann auch eine Person mit schwarzer Hautfarbe vor, wenn sie einen normalen Hollywood-Film guckt.
Genau.
Weil
das ist ja unrealistisch, dass genau, da alle
weiß sind, bis auf einen.
Ja.
Und wenn das jetzt ein europäischer Film ist, ist das vielleicht noch nicht mal so unrealistisch. Da gibt's nicht so viele Leute mit schwarzer Hautfarbe, aber gerade in den USA ist es ja.
Aber du kannst es ja auch in deutschen Produktionen, was weiß ich, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich sehe offen gesprochen nicht so viele deutsche Produktionen. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel der Anteil an türkischstämmigen Schauspielern irgendwie adäquat ist.
Nee, man kann es ja genau, man kann es ja auf andere Bevölkerungsgruppen.
Wenn man vergleicht, aussehen. Also wenn man vor die Tür geht, ist das deutsche Fernsehen wahrscheinlich auch sehr viel weißer als die Gesellschaft ist.
Das stimmt. Ich habe jetzt nur auf schwarze Hautfarbe abgeguckt. Da ist es aber ja auch in den USA so, dass da eben auch Hollywood zumindest in den frühen Jahren kaum irgendwie schwarze Darsteller hatte.
Ja, und auch bis heute sind
sie also heute ist es nicht realistisch. Ist
so die Richtung stimmt, aber da ist das Ende noch nicht erreicht.
Aber ich glaube tatsächlich, wenn, dann war das eher, also richtig gesellschaftskritisch hatte der, glaube ich, nicht eine Agenda, sondern eher tatsächlich, dass diesen einen Punkt, dass er absichtlich
nur Schatz. Hat es halt, glaube ich, nicht so zum zentralen Thema des Films gemacht, aber schon regelmäßig. Also ich finde mal, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann hört man das schon.
Aber Sklaverei oder sowas kam ja gar nicht vor, was ja zentrales Thema in hier, wie heißt der von Tarantino?
Ja.
Hab ich vergessen.
Oh Gott. Ja. Ja gut, aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Also vielleicht, ich spekuliere nur wild rum, aber vielleicht ist auch das einfach Absicht, dass es mal einen Film mit schwarzen Darstellern geht, wo es eben nicht drum geht, dass die Sklaven sind, sondern dass es einfach hier jetzt halt mal ein Film war, in dem die Hauptrollen einfach schwarze sind und es nicht um irgendein Sklavenerlösungsdrama oder sowas geht.
Ja, okay.
Sondern es ist jetzt halt ein Western mit schwarzen Cowboys und Outlaws. Mhm.
Ja, das könnte sein. Okay. Ja, also ja, ihr habt das ja jetzt eh schon bewertet. Wir bewerten ja auch gar nicht die Filme, aber da ihr es auf Letterboxd schon bewertet habt, kann ich auch sagen, ihr habt 4 Sterne gegeben. Würde ich auch geben, hätte ich auch gegeben. Jetzt bin ich natürlich von euch beeinflusst. Aber ich habe es auch
vorgegeben. Aber es ist ein guter Einfluss.
Ja.
Unser Einfluss ist immer gut.
Ich mag einfach Filme, die ein bisschen außergewöhnlich sind und nicht so mainstreamig. Und das ist er auf jeden Fall.
Ja, und es ist gut, dass es doch immer wieder mal Netflix-Produktionen gibt, bei denen das auch funktioniert. Also ich muss sagen, der Großteil der Netflix-Filme ist mittlerweile schon nicht außergewöhnlich. Aber manchmal zahlt sich dieses Hands-off Herangehen von denen schon aus, dass sie einfach sagen, hier, du machst jetzt den Film und wir sprechen uns dann wieder, wenn du fertig bist.
Ja,
es gibt Leute, die kommen damit gut zurecht, hier hat es gut funktioniert, bei anderen Leuten ja, wird's eher langweilig dann.
Ja, ich habe nämlich auch gar nicht so viele Netflix-Filme dann mehr gesehen, weil ich da auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen bin, weil ich es dann irgendwie doof fand.
Hier zum Beispiel ich gucke immer Will wieder.
Und der Troll fand ich jetzt nicht so toll.
Weil ich dieses Konzept eigentlich immer noch unterstützenswert finde, dass man da Leute, die eben nicht Steven Spielberg sind, sondern junge, neue Leute Dinge ausprobieren lässt. Aber es ist halt nicht jeder außergewöhnlich gut.
Ja, ist richtig. Okay, aber wenn man Filme mit Stil mag, der auch vielleicht so ein bisschen in Tarantino-Richtung geht, da geht es ja auch hauptsächlich um Stil, dann kann man sich das angucken und Spaß haben. Und es ist nicht sehr lange, obwohl es sehr lange ist.
Und die Schauspieler, die kann man sich, also auch die, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, die kann man sich, glaube ich, merken.
Hm. Aus diesem Idris Elba, da wird, glaube ich, noch mal was.
Ja. Meinst du? James Bond vielleicht?
Da ist er, glaube ich, zu alt zu inzwischen.
Das glaube ich nicht.
Der ist doch schon 60 bestimmt, oder?
Nein.
Wie alt war denn Sean Connery bei seinen Filmen?
Extrem jung, Ende 30.
Was?
Ja. Sean Connery war jünger als Roger Moore. Also,
echt?
Ja. Oh. Der ist 1928 geboren und Roger Moore 1922 oder 26.
Oh, okay, krass. Das,
50 ist er.
Na, 50 ist er erst. Okay, ja, dann hat er noch Zeit.
Ja, aber der ist trotzdem
ist noch jung.
Ja, ja, glaube ich auch. Also, ja, also Roger Moore war tatsächlich sehr alt im letzten Bond. Der war schon über 60. Aber Sean Connery tatsächlich, der hatte nur früher Haarausfall, deswegen sah der vielleicht älter aus.
Oh, tatsächlich, ich gucke gerade hier, bin ich ja neugierig geworden. Pierce Brosnan war 49 bei seinem letzten James Bond.
Okay, und Roger Moore über 60, wette ich.
Ja, siehst du, dann kann ja Idris Elba das noch problemlos machen.
Dann kann er das noch machen. Wir driften
10 Jahre lang.
Genau.
Wir driften etwas ab, ja.
Wir müssen hier on focus bleiben in diesem Format. Und deswegen bedanke ich mich fürs Mitmachen.
Ja.
Und
ich bedanke mich auch.
Fürs Zuhören.
Ja, ja.
An alle unsere Hörer und schaut den Film. Kostet ja nichts, wenn ihr eh Netflix habt. Ansonsten natürlich schon.
Ja, leiht euch irgendwo einen Zugang
Account. Zu
einem Freund. Ihr kennt doch bestimmt jemanden.
Nein, ihr kauft euch ganz regulär einen Netflix-Account und wir sagen nochmal, Netflix ist toll und vielleicht stellt uns ja Netflix
mehr Geld als für den
Werbung.
Kostenloser Probemonat.
Genau, kostenloser Probemonat. Genau. Also dann spielen wir noch einmal ein anderes Stück aus dem Soundtrack ein und damit sage ich schon mal ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Don't tear my hand, I'm just a man, a deadly scene, a weathered beam. Men must cry with soldiers loud, threaten land. My guns go bang, I can make the guns go bang. I make all the guns go bang.